das viralste Video, was ich jemals gemacht habe auf YouTube, aber meine YouTube-Karriere ist schon vorbei, warst du dabei. Und ich glaube bis heute, dass du unter anderem schuld dafür warst, dass das viral gegangen ist, weil du bist da mit dem Paragleiter um, hast deinen Auftritt hingelegt, hast die Strecken nur dazu gebaut und heute sitzt du da.
Ja, freut mich voll.
Matthias Gaber, Trailbuilder, Alpinist.
Alpinist, würde ich jetzt nicht sagen.
Naja.
Jemand, der gerne in die Berge geht.
Okay, dann nennen wir es so. Jemand, der gerne in die Berge geht und du kommst gerade vom Berg.
Mhm.
Erzähl mal von deiner Mission.
Boah, wir waren gerade auf so einer kleinen Scouting-Mission. Da vor, ja, schon vor 2 Jahren eigentlich habe ich ein Video gesehen von, ich mag jetzt eigentlich gar nicht sagen, von wem ich das gesehen habe, ein Frisky-Video, wo ein Kicker drin war, der richtig, richtig geil ausgeschaut hat. Also richtig geiler Step-Up, mitten in die Berg drinnen, was man eigentlich, ja, was ich eigentlich so noch nie irgendwo gesehen hat. Und der Spot war eigentlich auch perfekt für eine Idee von mir geeignet, die ich schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren im Kopf habe. Und
wo 15 man, jetzt schon?
Das war jetzt geschätzt, aber es kommt wahrscheinlich hin, ja. Also wir waren ja schon mal ziemlich knapp dran eigentlich an dem Ganzen. Also mit SMX und Double Flip zum Machen und zum Stehen. Und, jetzt muss ich überlegen, ja okay, 2013 glaube ich war das, wo wir das erste Mal wirklich probiert haben, in Oberdau und damals mit Elias.
Okay, nochmal ganz kurz, ein SMX ist also ein Ski-Bike, schaut ein bisschen aus wie BMX, du hast eigentlich auch so einen BMX-Lenker, gell?
Ja, also SMX, das glaube ich Snow-BMX wahrscheinlich soll das heißen, keine Ahnung.
Ja.
Ja, ist eigentlich eine Mischung aus Radl, Ski, BMX. Also steht auf 3 Ski das Ding, vorne ist ein Ski, hinten ist 2, der Hinterbau ist also ein bewegliches Parallelogramm, das heißt, dem Ding kannst du richtig carven und wirklich in die Kurven einlegen. Und ja, gibt es eigentlich schon ewig das Ding, hat sich halt nie so richtig durchgesetzt. Also,
aber warum nicht? Ich wollte das immer haben, mir war es einfach zu teuer.
Ja. Das ist ja schon, glaube ich, ein ziemlich krasser Punkt. Das ist wirklich ziemlich teuer. Ich meine, ein Radl kostet auch richtig viel. Also gerade heute noch. Also kostet ja noch viel, viel mehr. Aber ja, ich glaube, die meisten werden es halt trotzdem immer so als Spaßding irgendwie sehen. Und ja, für das ist es doch ein Haufen Kohle. Und was ich auch früher noch nie so ganz gesehen habe, aber mittlerweile ist mir schon bewusst, dass es einfach schon umständlich ist. Also du brauchst einfach mehr Platz wie ein Skifahrer im Lift. Das ist halt immer ein bisschen sperrig irgendwie und ja, es kann halt schon manchmal ein bisschen mühsam sein.
Du hast aber keine, also du stehst parallel mit den Füßen, hast du Fußrosten.
Genau, also es ist nicht so wie diese, wie glaube ich viele so im Kopf haben, das Bild von so einem Skibob, das also komische Bigfoot-Dinger dann an die Füße hast. Also das braucht man nicht. Also du stehst da wirklich drauf, also du stehst zwar breiter drauf wie auf einem richtigen Radl, aber du hast halt trotzdem das Gefühl eigentlich ziemlich, ja, ziemlich gut.
Diese Mission Double Flip mit dem Ding, wo ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Ich meine, die meisten Kicker im Skigebiet sind so Step-Down-Kicker eigentlich.
Mhm.
Und was ist dort jetzt die, beim normalen Flip jetzt, wie ist das mit so einem SMX zum Flippen? Ist das ähnlich wie mit einem Radl oder kannst du das nicht wirklich vergleichen? Weil ich stelle mir diesen Pop halt sehr komisch vor irgendwie.
Ja, ist echt, also es gibt Tricks, die fühlen sich ziemlich ähnlich an. Es gibt Tricks, die sind leichter. Keine Ahnung, Barspins zum Beispiel kann ich dem Ding schmeißen. Das, ja, das ist halt, weil du halt keine, du hast ja keine Radeln, was irgendwie da die, was das, Rotationsmasse ist. Also kannst da Lenker schmeißen, wenigstens. Das ist voll geil, Tailwhips genauso. Dreier zum Beispiel finde ich voll geil, weil sie so richtig wie die Skifahrer als Aussicht carven kannst. Das kannst, weiß nicht, ob man das mit Radl machen kann. Ja, ein bisschen wahrscheinlich schon bei Flatspins. Aber da kannst du ja wirklich am Kicker so richtige Kurven einziehen, das fühlt sich echt geil an. Frontflips sind auch immer ziemlich gut gegangen, aber Backflips sind wirklich vom Pop her einfach irgendwie komisch. Es ist irgendwie, Ja, da fehlt halt so ein bisschen das Hinterradli, weil das halt einfach so schön ausrollen kannst irgendwie.
Ja. Und du hast gesagt, du bist am Oberdauern relativ nah dran gekommen an das Ganze, oder was heißt das, dass du da Draht hast?
Ja, also eben das war so 2013, 14, 15 ein bisschen, waren wir halt wirklich voll motiviert. Da war der Elias noch voll dabei, da haben wir, waren wir halt voll am Filmen und waren da wirklich motiviert und ja, waren halt wirklich dahinter, dass wir da irgendwie was, keine Ahnung, dass wir den Sport halt irgendwie weiterbringen, wollten halt wirklich irgendwie was machen und Sponsoren kriegen und was weiß ich was, aber ja, es war halt echt einfach hart, weil es halt einfach so ein Nischending ist, dass es halt.
Aber in der Nische seid du und der Elias schon sehr steil gegangen. Also das so war
in
schon
der Nische waren wir sicher voll die Heroes.
Also für mich in Österreich, halt, weil es halt schon sehr, meine, wir sind da eine sehr verbundene Skination und eben mit dem Radlfahren waren das schon so Edits, die ich mir immer gerne geschaut habe. Und ich habe schon wild drauf gehabt. Also.
Ja, das ist eigentlich komisch, weil es war ganz am Anfang, wo das rausgekommen ist, also das SMX von North Legion, das ist eine norwegische Firma gewesen, also gibt es ja noch schon lange gar nicht mehr. Die haben sich da ja, keine Ahnung, das war glaube ich vor 2010 noch, haben sich die ja voll die Pros, also Mountainbike Pros eingekauft und die haben da echt schon richtig harte Sachen damit gemacht und wir haben das halt gesehen, hat uns voll getaugt und haben das halt dann angefangen und ja, halt auch so weit gepusht, wie es halt gegangen ist für uns. Aber es hat eigentlich nie wirklich, also bis heute habe ich noch nie wirklich jemanden gesehen, der das wirklich auch so auf so ein Level eigentlich
gekommen hat
wie mir. Weil es gibt zwar, glaube ich, viele Radlfahrer, was das, glaube ich, ziemlich easy auch, also noch viel besser machen kann wie mir. Also jetzt, keine Ahnung, die Slopestyle-Kiddies von heute. Ich glaube, wenn man die auf so ein Ding setzen würde und die da motiviert wären, dann würde es da richtig abgehen. Aber es braucht halt, glaube ich, schon so ein bisschen das. Also, jetzt glaube ich, Radlfahrer allein hilft da, die Tricks umzusetzen und so, das auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass es auch hilft, wenn du wirklich halt gut auf die Ski stehen kannst und halt früher schon im Snowpark gefahren bist. Weil, wenn jetzt nur ein Radlkicker gewohnt bist, dann ist halt schon doch trotzdem eine
Sache. Stell mir sketchy vor, ja. Und was hat dich jetzt dazu bewegt, das Ding wieder auszugraben?
Auszugraben, es war jetzt nie ganz weg, aber es ist halt schon ein bisschen, ja. Irgendwann haben wir schon mal halt so die Motivation, das so voll ans Limit zum Pushen und eben mal gerade so mit das wirklich versuchen, da irgendwie mit Sponsoren und keine Ahnung, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Irgendwann hat es mir einfach nicht mehr gefreut.
Irgendwann verbrennt.
Also da haben wir echt ein bisschen ausbrennt irgendwie und ja, bin dann schon immer gefahren, aber dann hat halt irgendwann eben das mit Skitouren gehen, mit Paragliden und so halt einfach angefangen und das grundsätzlich, ja, taugt mir das halt schon richtig gut, einfach so überall in die Berge unterwegs sein zu können, nicht auf ein Skigebiet angewiesen zu sein. Und ja, irgendwie kommt es dann doch halt jeden Winter wieder daher, das SMX läuft mir irgendwie an und muss halt echt wieder fahren, keine Ahnung.
Und ich denke mir, jedes Jahr wieder, hey, das glaube ich war schon cool irgendwie zum Ausprobieren.
Ja, ich war dann vor 2 Jahren, war ich auch wieder richtig motiviert, habe eigentlich auch wieder die ganzen Tricks eigentlich ziemlich ohne Stress irgendwie wieder drauf gehabt. Ich habe also einen sinnlosen Crash irgendwie gehabt, das war echt nichts wirklich Tragisches, weil ich eigentlich gleich so einen Flip über Rad, das Radl weggeschmissen, also das SMX weggeschmissen und eigentlich volle Schieren vom Kicker im Sweet Spot gelandet, eigentlich Schieren auf die Fiers. Es war gerade so irgendwie so komisch, slushy Schnee, also ein bisschen wach. Hat's mir so, ich habe gedacht, ich rutsche einfach aus auf die Fiers, wie man es halt macht. Und ich bin halt einfach so in dem weichen Schnee so reingestampft. Dann hat es mich so hergestoppt. Dann hat es mir beide Knie so geschissen verdraht, dass man links das Kreuzband und Innenband gerissen habe und rechts den Meniskus. Und dann einfach beide Haxen nochmal out of order für ein Zeitl.
Wann war das? Vor 2 Jahren?
Ja, 2022.
Packeleck.
Und das hat mich dann schon so ein bisschen, ja. Keine Ahnung, seitdem habe ich es halt mit Crashen nicht mehr so.
Ja, hey, wenn du da einmal merkst, dass du nicht unsterblich bist, dann ja. Vergeht es einem schnell. Aber du bist zwar 22, bist du die Flat-Out-Test gefahren, oder?
Da war also der Unfall, der war im März, im Flat-Out-Test, Ende Juli oder was?
Ja, Anfang August, Ende Juli, ja. Sowas.
Ich meine, ich habe das Kreuzband nicht operieren müssen oder was. Das war nicht ganz durchgerissen irgendwie. Ich habe dann einfach voll trainiert und Physio gemacht. Und die haben dann gesagt, dass das eigentlich soweit wieder passen sollte. Und bin dann schon wieder Radl gefahren davor und so. Und das war gar nicht so, eben, vielleicht hat das eine schon fette Kicker. Aber das hat mich gar nicht so gestresst, weil ich mir gedacht habe, also ich wollte einfach nicht hinfliegen, aber die Flatter, das würde sowieso nicht.
Du willst keine Hilfe.
Würde sowieso nicht aufgehen. Zum Beispiel den Trickjump bei den Flatter, das, den bin ich eigentlich gar nicht gefahren. Weil ich einfach gedacht habe, wenn ich jetzt zum Herumspielen anfange und ich wollte einfach nicht das Radl wegschmeißen und auf die Füße landen müssen. So. Und das ja, ist ja immer noch ein bisschen so ein Thema, jetzt, dass ich einfach so Sturzangst ein bisschen habe.
Naja, aber jetzt gerade kommst du von irgendwo, wo du so einen möglichen Double Flip Kicker angeschaut hast.
Aber der Spot ist so perfekt. Ja. Er schaut einfach zu perfekt aus.
Und wird er das für dich?
Ja, das ist halt echt.
Man wird ja nicht verraten, wo, wie, was, ist klar, aber.
Ja, jetzt eben, wie ich jetzt heute gerade gesehen habe, ist das eben viel mehr Mission, da überhaupt hinzukommen zu dem Spot und auch wieder wegzukommen, weil das ist dann in irgendeinem, also du fährst zwar fast vom Skigebiet in ein anderes Tal runter und da geht es dann irgendwie 10 Kilometer aus. Also muss man sich dann schon überlegen, wie man das mit seinem SMX anstellt überhaupt. Mm. Ja. Und eben der Spot selber, haben wir dann vor ein paar Locals halt sagen lassen, dass das lawinentechnisch ein bisschen sketchy ist. Also muss man überlegen, ob das sinnvoll irgendwie zu machen ist oder nicht. Also ich verspreche jetzt mal nichts und es ist mal, also ich hatte volle Bock, wenn man das irgendwie auf die Reihe kriegt, es zu machen, dann da das voll geil finden, aber wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Also,
da wittert wer World's First.
Yes. Kein World's First, sondern World's Only wahrscheinlich, was sowieso kein anderer macht.
Das ist
eigentlich egal.
Hey, du hast aber eigentlich auch sehr, also nicht nur eine professionelle Ski-BMX-Zeit, sondern eigentlich auch sehr professionelle Dirt-Jump-Karriere gehabt. Und das hast du auch schon weit drin.
Professionell, richtig professionell hätte ich es jetzt nie gesehen, aber ja, ich habe es zumindest versucht, erzählen.
Betrieben hast du es sicher so. Du hast
betrieben, ja.
Sicher. Alle Hackel gesetzt.
Ja, weil es eingesteckt, was ich gehabt habe.
Du bist gebürtig aus Reutte in Tirol, wo der Peter Kaiser, glaube ich, einer der talentiertesten Fahrer Österreichs auch herkommt.
Auf jeden Fall, ja.
Irgendwas muss da bei euch im Wasser sein. Und ihr habt, und du hast mich gerade früher aufgeklärt, ihr habt da so einen legendären Spot gehabt, der aber dann irgendwie illegal geworden ist oder immer illegal war, aber plötzlich sind sie draufgekommen. Und du hast mir gesagt, du hast nur 2 Kilometer daneben eigentlich deinen eigenen Spot gehabt.
Ja, also Reutte war eigentlich
ein Hotspot.
Eigentlich wirklich ein Hotspot, ja. Also, da waren sogar tatsächlich viele wirklich namhafte Fahrer am Start. Nein, es war echt eigentlich eine geile Zeit. Also, ja, wo wir halt nur in die Schule gegangen sind, da habe ich halt irgendwann einmal angefangen, so am Lech, das ist halt so der Fluss, der halt durch Reutte durchfließt, so in die Augebiete. Haben einfach irgendwann einmal mit 14, 15 oder was angefangen, so kleine Kicker rein schaufeln und die sind halt einfach, ja, die sind halt einfach mitgewachsen mit uns. Und also, ja, ich darf schon sagen, dass der erste Spot mein Spot war. Ich meine, waren schon immer ein paar so, ja, Dudes dabei. Aber es war schon immer so, jeder, was halt so am meisten dahinter war und am meisten halt ja, motiviert war auf Schaufeln. Aber da waren halt im Endeffekt dann so 3-4 Leute wahrscheinlich, wo da halt wirklich am Fahren waren.
Warte mal, gibt das Ding noch ein bisschen zu? Ja.
Und ja, also der Spot, der war dann schon echt richtig geil. Haben wir echt, weiß ich nicht, 5-6 Jumps hintereinander gehabt oder was.
Aber Schluss, satte Geräte.
Zum Schluss waren die ja halbwegs, haben die schon halbwegs gelassen gehabt. Und es war dann so ein bisschen das Problem. Also es war halt ein illegaler Spot. Haben aber eigentlich nie wirklich einen Stress gehabt, so mit irgendwie Behörden oder so. Also glaube, dass man das dann schon irgendwann einmal gewusst hat, dass es den Spot gibt. Aber es hat halt irgendwie niemand so richtig gestört, weil wir haben ja nichts, wir haben das alles vorhand aufgebaut, wir haben ein paar Holzrampen drin gehabt und sonst war sowieso alles einfach aufgeschaufelt. Aber bei meinem Spot war dann mehr das Problem, dass da dann einfach ein paar ja, dunkle Zeitgenossen unterwegs waren, die dann einfach den Spot halt immer wieder einfach zerstört haben. Und die haben halt immer wieder aufgebaut und irgendwann war ich dann halt ja, mit der Schule fertig. Und
was waren das? Irgendwelche Bürger, die sich da gestört haben dran? Oder waren
ich glaube, das waren einfach irgendwelche Radler, okay. Jugendliche, die einfach nichts Besseres zum Tun gehabt haben, die dann einfach die Rampen halt zerschlagen haben oder irgendwas halt. Und solange ich Leute war, waren wir das einfach, ja, es war natürlich nicht geil, aber ich habe es halt einfach, war mir wurscht, ich habe es halt einfach immer repariert. Aber wo ich dann halt mit der Schule irgendwann fertig war, weil dann halt, ja, dann bin ich halt irgendwann einmal nach Innsbruck gezogen, also zum Studieren. Und wollte halt am Wochenende halt trotzdem noch an meinem Spot fahren, aber irgendwann war es einfach zu viel, ja, ich habe es einfach nicht mehr erhalten, irgendwie so einfach, für das war dann einfach zu wenig da. Und habe den Spot dann eigentlich mehr oder weniger aufgeben müssen und ja, dann haben wir noch einen anderen Spot gehabt, beim Knintze im Garten, also, der was sagt.
Groß nicht, ne?
ein anderer guter Freund von mir, der einen ziemlich großen Garten gehabt hat, da haben wir dann auch ziemlich coole Jumps eingebaut. Und das war dann auch die Zeit, wo dann der Peter so ein bisschen so zu uns dazugekommen ist. Also der war ja dann noch kleiner Scheiße mit, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren oder so. hat man aber damals schon gesehen, dass der auf jeden Fall Talent hat. Und den Spot haben wir dann noch mehrere Jahre gehabt und so zeitgleich dazu hat dann der Peter mit seinem Spot eben angefangen, der dann auch wieder am Lech war, aber eben ein bisschen weiter flussabwärts. Und ja, also der Spot ist dann halt richtig aufgegangen. Also das ist wahrscheinlich auch der Spot, wo du halt die Sachen gesehen hast. Ja,
mit dem absurd hohen Turm da in die Bäume.
Der Turm war immer das Zerste in der ganzen Line.
Ja, das hat echt total ausgeschaut. Ja, und der ist aber dann auch gerissen worden. Klassiker.
Naja, da hat sich dann doch einmal irgendwer beschwert. Dass einen irgendwie Anzeigen daherkommen und dann ja, ist der Spot leider abgerissen worden. Also die Beschwerde war, dass es naturschutzmäßig halt irgendwie ja, nicht passt, da in die Lechau so einen Spot zu haben. Im Endeffekt sind sie dann mit dem Backer, mit dem 10-Tonnen-Backer reingefahren, haben das alles zusammengerissen. Dann
Gott sei Dank.
Viel, viel Ärger ausgesagt. Aber ja.
Ja, wegen einem Clan da auf der Plattform hat sich keiner beschwert.
Ja.
Wir haben tatsächlich gerade da in Salzburg genau das gleiche Thema.
Mhm.
Ich meine, das war kein guter Spot, sondern einfach, da bin ich schon als Kind herumgesprungen. Den haben sie jetzt auch zunichte gemacht und seit 30 Jahren wird dort gesprungen. Und da haben sie jetzt irgend so einen Käferborken, irgendeinen besonderen Käfer entdeckt, der dort heimisch ist. Und jetzt haben sie die ganze Au gesperrt.
Okay.
Und jetzt vor kurzem haben sie die ganze Au mit irgendwelchen argen Maschinen bearbeitet und angeholt. Und jetzt schaut es viel, viel schlimmer aus, als da, wo die Kinder rumgekupft sind. Herrlich.
Ja, kann man, glaube ich, nicht so ganz verstehen.
War das so ein bisschen das Ende deiner Dirt-Jump-Zeit?
Eigentlich nicht. Also, man, das war halt schon geil, dass man halt einfach einen Spot gehabt hat, wo man einfach jeden Tag hingehen hat können. Und das geht mir auch wirklich ab seitdem.
Aber du bist da nicht immer von Innsbruck rausgefahren? Oder schon auch?
Ja, das war halt so die Zeit, also eben, wo ich noch in Leute war, weil sowieso jeden Tag da eigentlich. Und wo ich in Innsbruck war, bin ich dann halt schon meistens am Wochenende noch heimgefahren und dass ich dort halt fahren kann. Und mal, was das dann immer gegeben hat, ich meine, in Innsbruck hat es ja auch immer mit von den BMXer die Dirtspots gegeben, die verschiedenen. Da war ich ja schon auch immer so ein bisschen am Start, aber ich bin ja so ganz richtig da eingefunden irgendwie, weil ja, am Lech, das war halt einfach mein Spot, da einfach tun können, bauen können, was ich will. Und ja, in Innsbruck war es halt auch immer der Spot für die anderen halt. Also ich habe da schon mitgeschaufelt und so, aber es war einfach nie so ganz das Gleiche.
Du hast es nicht so schaufeln dürfen, wie du es selber wolltest. Ja. Ist dir damals schon bewusst worden, was deine zukünftige Profession sein wird?
Sinn kommen werden wir das da damals noch nicht so, dass man da dass man das auch als Job machen kann. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich das auf jeden Fall gern tue. Also das Schaufeln und Überlegen und sich irgendwie was ausdenken und das dann irgendwie halt versuchen, so umzusetzen. Das hat mir da auf jeden Fall schon voll getaugt. Und ich habe gemerkt, dass schon ich immer so der war, der was halt, also bei meinem Spot damals noch, wenn man irgendwie eine Landung aufgeschaufelt hat oder was, haben schon alle mitgeholfen. Und wenn es dann halt irgendwie so ungefähr passt hat, dann war halt jeder so, ja, passt, fertig, gehen wir fahren. Und dann war jeder dann halt noch rundherum die Kanten noch irgendwie schön hergeklopft hat oder so, weil man das halt einfach
wichtig
also einfach Tag hat. Einfach geil zum Anschauen.
Voll. Ja. Wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich konnte es vielleicht doch zu meinem Beruf machen?
Das hat eigentlich ziemlich lang gedauert. Also ich war schon so eben in der Zeit, wo ich gerade so zum Studieren angefangen habe, da habe ich so als Ferialjob eigentlich, bin ich da schon im Bikepark in Schladming gewesen als Shaper. Also es waren ja eigentlich jetzt nicht die Anfangszeiten vom Bikepark, glaube ich, aber es war halt so die Zeit, wo der Peter halt gerade so seine Firma aufgebaut hat, also Alplife. Ja, da haben sie, glaube ich, zwei Container da auf den Parkplatz gestellt, ein paar Leihradeln und da waren halt der Elias, also da mein SMX-Buddy.
Das war aber nur vor 2010, oder?
Zwar 2007, 2008 oder so, glaube ich. Da ist eben der Elias gerade für Peter sein Downhill-Team gefahren, für das RSB-Team. Da war ja, glaube ich, auch deine Downhill-Zeiten, oder? Oder so ungefähr, oder?
Ein bisschen später bin ich dazu gekommen.
Auf jeden Fall hat mir eben der Elias zu der Zeit schon so ein bisschen eben von dir so erzählt, weil er war mit Erich, glaube ich, ziemlich viel am Weg.
Mein Benni, den Benni hat er gut kennt.
Ja. Eben so, der Elias war halt da immer schon in Schladming eben so zum Trainieren und halt so nebenher halt ein bisschen hackeln halt und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich da nicht Bock habe, da mitzukommen. Das war eigentlich eine saulustige Zeit, da schon einfach, ja. Hast du halt einfach alles gemacht. Wenn er Radl zum Herrichten war, hast du das gemacht. Und wenn es zum Guiden war, dann bist du Guiden gegangen.
Ich muss sagen, das waren nur die glorreichen Zeiten irgendwie für mich von.
Das ist lustig.
Ich will mir jetzt nicht anhören, wie so ein alter Beidl, der von früher redet. Aber ich finde, damals war das noch voll so. Die Leute sind nicht gern Schladming gefahren, weil es einfach zu rau war irgendwie. Das war halt, du hast diese Downhill-Strecken gehabt, oder? Das war die World Cup-Downhill-Strecken. Und dann haben sie halt, glaube ich, klarweiß so Umfahrungen halt einbaut. Aber das hat die Leute nicht taugt und eigentlich war da immer eine sehr wüde Chor-Szene am Start.
Voll, stimmt, ja. Aber ich habe zu der Zeit, da habe ich es eigentlich auch schon gemerkt, eben, also wir waren halt eigentlich so für alles quasi zuständig, aber ich bin eigentlich immer am liebsten halt auf die Strecke gegangen und habe da halt irgendwas hinbaut. Also, ich war eigentlich ziemlich selten da unten in die Container oder was, das war mir immer zu langweilig. Aber ja, das war dann eigentlich auch nicht, also ich habe das eigentlich dann auch nie so als Job gesehen, es war halt so, es hat mal so in die Ferien halt so nebenher ein bisschen gemacht, was einfach lustig war.
Aber bist du da je in einem Bagger gesessen?
Nein, zu der Zeit noch nicht. Und es war dann auch ein bisschen später, ich glaube, das war dann so 2011 oder so, weil das erste Mal dann mit, also wie ich einen Baggerfahrer das erste Mal so dirigieren habe, versuchen.
Weißt du, der Heinz?
Hat es einen legendären Heinz noch gegeben.
Das legendäre Heinz-Hole.
Ja, das Heinz-Hole ist auf meinen Wisch gewachsen, kann man sagen.
Das war aber motiviert. Das war eigentlich ein geiler Hip.
Es war eigentlich geil, aber es war einfach komplett sinnlos. Also, es hat ja eigentlich gleich angefangen, weil wir haben da die Strecken baut und dann hat der Heinz gesagt, er will eine Halfpipe bauen. Und dann habe ich gesagt, ja cool, aber das macht man eigentlich mit dem Radl nicht wirklich. Ja, ja nein, es wäre schon cool, das tat ihm schon mal taugen. Ich sage, ja nein, machen wir nicht. Er hat einmal backert und dann hat er einfach so ein riesen Loch halt einfach ausgekommen. Und dann einfach so die Seiten so ein bisschen so komisch Bank-Dings halt irgendwie so anplaniert irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt eine Halfpipe. Und ich sage, ja, cool, mit dem können wir jetzt halt genau gar nichts anfangen. Ich sage, jetzt fahren wir da wieder rein mit dem Backer und dann haben wir halt so die Hips da reingebaut. Und das ist eigentlich richtig cool geworden. Aber
ja, richtig cool.
Da haben wir, glaube ich, keine Ahnung, eine Woche oder so da in dem Loch da verbracht. Also,
für alle Zuhörer, die das Heinz-Hole nie in der glorreichen Pracht gesehen haben, das ist da jetzt unter dem Speicherteich eigentlich, wo diese, oder? Redline verläuft. Oder ist das die Redline?
Ja, ja.
Nein, jetzt ist, glaube ich, die Blackline.
Ja,
und da ist jetzt so ein Step-Up, Step-Down oder so ein kleines Plateau und da war eigentlich das Heinz-Hole.
Ja, genau. Ja.
Das war herrlich. Aber das war ja dann eigentlich irgendwo ein bisschen deine Schuld, wenn du ihm delegiert hast. Oder hat sich er von seiner Halfpipe nicht abbringen lassen?
Nein, er hat sich da einfach nicht abbringen lassen. Also da habe ich dann jedem Peter angerufen und gesagt, ey, Baggerfahrer, red du. Dann ist der Peter gekommen und hat gesagt, ey, mach mal nicht, tu bitte was anderes. Er hat einfach immer noch weitergegangen. Irgendwann ist der Betriebsleiter von der Planei gekommen und sogar dann war es in der Wurst. Also der hat einfach sein Ding durchgezogen.
Ja, aber hat der für die Planei gearbeitet?
Ja, also der ist halt auf, niemand, der wird einfach auf Stundenbasis bezahlt worden sein. Also der hat sich da, der hat sich da ganz gut was dazu verdient.
Ja, der ist sicher auf seine Stunden gekommen mit dem Loch.
Auf jeden Fall, ja. So, eigentlich sein Job war einfach nur die Strecken einfach nachputzen mit dem Backer und halt wieder herzuschieben.
Weiß man, was aus dem geworden ist? Aus dem Heinz?
Ich habe keinen Trailbilder, oder? Ich habe den, glaube ich, in einem Jahr, wo wir die Jumpline gebaut haben oder so, habe ich ihn, glaube ich, sogar wieder mal getroffen auf der Planei. Also ich glaube, sie haben ihn schon immer wieder mal so
engagiert.
Ja, ab und zu mal haben sie ihn schon wieder engagiert, ja. Aber das ist auch schon wieder Zeit.
Aber das war immer nur so Ort als Praktikant.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da war es dann eben schon 2011, da war eigentlich der Plan gewesen, dass ich ja, die ganze Saison eigentlich mache. Ja, mal überlegen. Ja, ich glaube, das war, weil ich es gerade mit der Uni wieder lassen habe, weil ich drauf gekommen bin, dass das nicht mein Ding ist.
Was hast du überhaupt gemacht?
Ja, zuerst ganz normal Gym gegangen, Matura gemacht und habe dann eigentlich keinen Plan gehabt, was ich eigentlich außer Radlfahren sonst machen will. Alle meine Freunde sind nach Innsbruck gegangen zum Studieren, haben mir gedacht, Innsbruck ist cool, mach ja. Und habe eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt oder so richtig, ja, eigentlich keine Idee gehabt, was ich eigentlich machen will überhaupt. Und habe dann Geowissenschaften angefangen zum Studieren, weil mein Bruder das auch gemacht hat und immer wieder was erzählt hat und hat sich irgendwie interessant angehört. Und ja, ich habe das dann, glaube ich, 3 Semester oder was gemacht. War voll interessant und voll spannend und habe da alle Prüfungen alles gemacht und so. Aber irgendwann haben wir halt gedacht, so ja, das ist voll interessant, aber was mache ich irgendwann einmal damit? Und ja, dann habe ich es einfach wieder sein lassen.
Und dann bist du aber schon eingestiegen in den Betrieb, also in den Bikepark-Betrieb, oder ist das fließend gegangen, oder? Ich weiß das bei dir gar nicht. Ich weiß ja erst seit der Jumpline eigentlich, was dann los war. Ich weiß davor überhaupt nichts über dich.
Ja, eben, das war, also eben da 2009, 2010 oder was, war ich halt irgendwie an der Uni und dann habe ich das irgendwann lassen und dann habe ich mir gedacht, ja, trotzdem nebenher halt immer Radfahren, immer mit Elias, also ja, einfach immer mein bester Freund gewesen. Der ist dann eigentlich fix in Schladming gewesen, also fix beim Bikepark. Und dann haben gesagt, ja, komm mal wieder nach Schladming zurück. Und ich dachte, passt, mach mal. Und dann hat es eigentlich der Plan gewesen, dass ich die ganze Saison dort bin. Dann haben wir im Frühling eben in Heinz, glaube ich, die ganzen Strecken da halt umgebaut. Und das hat man dann, also wenn man Heinz irgendwann in den Griff gekriegt hat, dann hat es mir eigentlich auch richtig gedacht. also bin da eben nicht selber Bagger gefahren, aber eben halt den Baggerfahrer erklären, was man haben will. Und dann halt das Shapen und so hat man schon gedacht. Und dann war aber irgendwann halt die Preseason fertig und Bikepark hat aufgemacht. Dann war der Backer weg und dann ist halt eigentlich gleich mehr um die Instandhaltung gegangen und Bremswellen wegtun. Und da hat es mich komplett, weiß ich nicht, hat es mir einfach das für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil es war das erste Mal, dass ich wirklich so Strecken neu gebaut habe und da einfach die ganze Energie und die ganze Liebe reingesteckt habe. Und dann eine Woche später ist einfach alles komplett zerstört und komplett weg. Und das einfach dann versuchen, irgendwie, ja.
Mit einem Pickel aufzuklopfen, damit man die Bremswellen rauskriegt.
Das hat einfach komplett mein Weltbild zerstört und das habe ich einfach nicht durchgezogen. Also, ich habe echt größten Respekt eben gerade vor so Trailcrews in Bikeparks, gerade in Schladming oder so. Die Arbeit ist schon richtig krass, was die machen. Weil, also wenn einen Trail neu bauen oder einen Trail instand zu halten, das sind echt komplett zwei Paar Schuhe. Also von der Arbeit her sowieso, aber auch von der Motivation und eben wie man das Ganze angeht.
Ja, und wie untagbar das eigentlich ist, weil
unankbar. Du weißt,
die nächsten 50 Pfeifen werden das wieder zusammenbremsen. Voll. Und
Wenn es gut geht, wirst du vielleicht noch angemalt, weil du gerade am Trail stehst mit einer Schaufel in der Hand. Und ja, komplett undankbar, das ist so gut geworden.
Ja, und das nächste ist halt auch die Bezahlung. Ist halt, ich meine, du wirst bezahlt wie mit den ärgsten Hilfsarbeitern.
Ja. Voll, ja.
Und dann finde ich es aber trotzdem noch interessant, eben das Schladming, Solbach auch. Solbach hat echt, also ich kenne ja die Leute aus Solbach jetzt ein bisschen besser. Mm. Die haben echt so motivierte Leute, dass du die findest. Und ich glaube, das ist dieses Natur und das ist eigentlich irgendwo ist ja trotzdem ein schöner Arbeitsplatz.
Voll. Ja.
Und ich glaube einfach, durch das werden die halt dann ausgebeutet.
Ja. Aber ich habe da eben einfach so immer den Perfektionismus, eben gerade vom Dirtjumpen halt, vom Dirtjumps bauen, habe ich einfach so den Perfektionismus so in mir drin gehabt. Und beim Trail Neubau geht das schon, aber eben bei der Instandhaltung kannst du das einfach, ja, das geht einfach nicht.
Wie viel hast du aber dann gelernt, dass womöglich jetzt, ich sage es einfach so, wie ich es mir denke, dass einfach womöglich durch die Bauweise dann die Instandhaltung intensiver ist? Also hast du da irgendwie dann so gesehen, okay, wenn ich was so baue, dann ist dann im Nachhinein die Instandhaltung viel aufwendiger, als wenn man es so baut. Und weil ich ja immer dieses Beispiel Wechseltrails, wo es mit, weiß nicht, 1% Gefälle halt sagen, dass keine Bremsen reinkriegen. Ja. Hast du da dann was checkt, okay, so wie ich das bauen will, kostet mehr Instandhaltung oder?
Boah, ehrlich gesagt, zu der Zeit eigentlich noch überhaupt nicht. Also, das war so 2011, da hat es halt in Schladming eigentlich, glaube ich, nur die Blackline, also was jetzt halt, glaube ich, als Blackline durchgeht. Ich glaube, so ein paar Sektionen vor der Redline vielleicht, aber das ist einfach alles steil und rough und keine Ahnung. Also, da ist einfach sowieso klar, dass da Bremswellen entstehen. Also,
die waren aber eigentlich auch irgendwo erwünscht, oder?
Ja,
das
ey.
War ein Teil davon.
Hey. Aber eben bei mir war das halt einfach so, ja, ich habe das einfach für mich selber nicht verkraftet. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt ein Shaper bin, dann gibt es auch keine Bremswellen, aber ja, es läuft halt einfach nicht.
Wie eine Frau, die Angst vor Falten hat. Du bei den Bremswellen.
Aber nicht so wie ein Trail angelegt wird oder so, das haben wir zu der Zeit eigentlich, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil da haben wir jetzt eigentlich auch keine Strecken komplett neu gebaut. Also haben wir eigentlich einfach immer die Line, was halt vorgegeben war, halt irgendwie umbaut oder so, aber wir haben jetzt nicht einfach sagen können, wir fahren jetzt so, also quasi, dass man jetzt wirklich allein sich selber aussuchen kann. Das war zu der Zeit eigentlich noch nicht und meine, obwohl ich das da als Job gemacht habe, habe ich das jetzt immer noch nicht so gesehen, dass man da wirklich so quasi jetzt eine Karriere oder was draus machen kann, also dass man das wirklich so richtig ernsthaft halt betreiben kann. Hat zu der Zeit eigentlich immer noch nicht gesehen.
Ja, aber wie lange hat es dann noch gedauert?
Also in dem Jahr habe ich es dann, glaube ich, einen Monat nachdem der Bikepark offen war, lassen, weil ich es einfach absolut nicht mehr ruckt habe.
Wirklich? Ja. War das so? Das emotional hätte es.
Komplett zerstört. und dann bin ich mit meinem Bruder im gleichen Jahr noch nach Kanada gefahren, das war cool. Da haben wir dann halt auch mal gesehen, was halt wirklich abgeht, so Bikepark-mäßig, so ein Whistler und ja, die ganzen richtig coolen Sachen halt. Das hat mich dann, glaube ich, schon auch ziemlich geprägt. Und dann muss ich echt ein bisschen überlegen, was ich dann eigentlich so jobmäßig gemacht habe. Weiß ich gar nicht mehr so. Na genau, ich habe dann doch nochmal eine Ausbildung angefangen. Jetzt weiß ich es wieder. ich habe dann doch in Innsbruck wieder eine Ausbildung angefangen. So Mediendesign-Schule habe ich dann gemacht, so zweijährige. Da habe ich eigentlich wieder so das Studentenleben gehabt und habe es eigentlich wieder ziemlich chillig gehabt. Bin halt wieder, also einfach wieder halt volle Radfahren gegangen, Radfahren, bin da zu der Zeit immer noch Contests gefahren.
Und hast du diese FMB-Ding schon gegeben, diese Challenge oder Tour?
Ich glaube, dass es da noch nicht die FMB-Tour war, aber es hat auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so in einem Contest-Ding drin, aber so quillsmäßig hat es da, zumindest in unserer Gegend irgendwie, schon noch mehr Sachen irgendwie gegeben. So mit Vienna, Erking und die ganzen Sachen. Und ja, die will mir halt alle geben.
Gegangen auch was?
Ja, im Training schon, im Contest meistens nicht. Also da ist ja, ich glaube, so vom Level her wäre jetzt, ich meine, sicher nicht so, dass ich jetzt San Vienna Ecking gewonnen hätte oder so, das sicher nicht, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht ganz schlecht dabei gewesen, aber ich habe es einfach im Contest einfach nicht auf die Reihe gekriegt.
Ja.
Ich meine, es war schon so, ich habe schon immer so Trainingspots gehabt und die waren cool, aber es ist halt so vom einfach von der Größe her, einfach von den Jumps, war halt dann schon immer ein Unterschied zu den großen Contests. Das war schon immer ein bisschen ein Ding für mich. Aber
und halt der Druck irgendwo auch, oder?
Ja, voll.
So was umzugehen.
Also ich war beim Training eigentlich schon, glaube ich, immer so ziemlich, zumindest zum Jumps einchecken und so, da war ich immer ziemlich vorne dabei eigentlich so. Also das eigentlich immer gut einschätzen können, wie eben von Geschwindigkeiten und so. Also so bei Jumps einchecken war ich schon, also da war mich viel leichter dann, wie viele andere, die dann im Contest 10-mal mehr abgegangen sind, wie das hat mir immer ein bisschen genervt.
Die Trainingsweltmeister.
Ja.
Die Ausbildung fertig gemacht. Mediendesign.
Ja. Also Grafik, Filme, ein bisschen Foto machen, so alles in dem Mediending halt ein bisschen nicht so richtig gescheit, aber ja, war eigentlich schon eine ganz coole Ausbildung. Und hat man zwischendrin hat man ein Praktikum machen müssen. Und über das bin ich dann zu Backjump gekommen, wo ich dann ziemlich lang eigentlich war.
Ihr habt ja absurd hoch den Kran immer aufgefahren, nee, und seid dann reingekupft. Da war der Elias dann auch wieder dabei, oder?
Ja, also man in Kontakt war mit Backjump schon eigentlich davor, eigentlich über das SMX fahren. Haben die einfach irgendwann einmal angeschrieben und gesagt, ey, wir fahren ja mit dem SMX, wir wollen trainieren, ob wir bei so einer Session einmal dabei sein können. Und da waren sie dann echt cool eigentlich und haben uns dann gleich eingeladen und da waren wir dann eigentlich gleich mal voll involviert eigentlich. Also immer wenn da Trainingssessions gegangen sind, waren wir dabei. Und halt die Sachen mit dem Kran und so, das war halt schon immer ganz lustig.
Was hat sie auf 20, 25 Meter auf, oder?
30, ja.
Bist du deppert, hey? Von 30 Meter in so einen Sog einspringen.
Also ins Wasser einspringen von so 8, das hat mich gar nicht angeschaut, aber in den Berg rein, das war immer ganz lustig.
Ja, aber da kann man sich da irgendwie rantasten, oder 5 Meter,
ja, 10
Meter,
ja, voll, 15. Einfach, ja.
Aber wenn es da gleich auf, bah. Und wo, ja, aber du musst am Rücken landen.
Ja.
Ist das easy, diese, dass man sich so
am Rücken fällt? Ich finde es viel leichter, wie jetzt wirklich komplett kreisen, gerade ins Wasser einspringen, finde ich viel schwieriger, als wie flach auf dem Rücken.
Boah, 30 Meter in so einen Sock rein, das ist schier. Ja, okay, aber jetzt fast forward, wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich bin jetzt Trailbuilder?
Das hat dann immer noch eine Zeit lang gedauert. Da wird es wahrscheinlich so 2014 oder was gewesen sein. Und ich habe dann schon langsam ein bisschen gemerkt, dass das mit dem Contest-Fahren halt irgendwie nichts mehr wird. Bin da dann halt voll zurückgeschraubt und ja, so bis dahin habe ich schon immer gemeint, so ja, vielleicht kann man schon irgendwie so aus dem Pro-Ding irgendwie was machen oder was. Und ich habe schon so, ja, ein paar Sponsoren habe ich schon gehabt, aber ich weiß nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ja, so weit weg davon entfernt, dass ich irgendwie davon leben hätte können oder was. Und ja, die Erkenntnis hat mir dann irgendwie so ein bisschen eingeholt. Und es war dann also ganz ein komisches Zusammenspiel irgendwie, weil da war ich dann gerade mit der Ausbildung fertig. Und Backjump hat mich dann gefragt, ob ich einfach fix bei ihnen arbeiten will als Grafiker. Und es war dann schon eigentlich so wirklich komplett ernsthafter Bürohacken eigentlich. Sicher bei einer coolen Firma, auf jeden Fall, aber trotzdem einfach, ja.
9-to-5.
So Bürojob halt. Und dann eben so, ja, Contest fahren geht nicht mehr, Pro werden wird auch nichts mehr. Und da hat es mir dann, ja, hat es mir dann einmal ziemlich eingeholt eigentlich. Und bin dann echt, ja, schon ein, zwei Jahre einfach fast gar nicht Radl gefahren eigentlich. Weil, ja, meine Radeln waren dann auch eigentlich alle fertig und haben mir eigentlich auch, ja, hat einfach nicht mehr so Spaß gemacht mit denen fahren. Und eben die Bürohacken, das hat mir einfach, ja, mir auf einmal auf einen Schlag irgendwie so alt gefühlt und so fertig irgendwie, dass ich mir gedacht habe, jetzt ist komplett vorbei. Und da war ich eigentlich erst 26, also gar nicht so alt.
Ich habe genau das Gleiche gehabt. Ich habe nach der HTL gleich in so einem Bürojob angefangen und habe so Hausautomatisierungsanlagen programmiert. Alter, und ich habe mir echt so gedacht, so nach dem ersten Monat habe ich mir gedacht, ich hasse das da erinnern, gell? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich bin es einfach vielleicht nicht gewohnt.
Mhm.
Aber du musst sowas jetzt machen, weil alle machen das, aber da musst du einfach an das Büroleben gewöhnen. Das habe ich nicht erlitten.
Ja, für mich auch, das in so einem Büro sitzen, das hat mir einfach komplett...
Und Stress kriegt in der Früh, wenn ich gewusst habe, ich muss da jetzt hin. Nee.
Also ich mein, bei mir war es vielleicht ein bisschen anders, weil es war halt echt eine coole Firma und wir haben eigentlich immer coole Sachen gemacht. Also die haben immer irgendwelche, so für irgendwelche Pros irgendwelche Sessions organisiert oder so Custom Bags gemacht für einen Travis Pastrana oder so. Es waren schon immer coole Sachen, aber ich bin halt trotzdem im Büro gesessen und habe halt die Sachen am Computer einfach gezeichnet. Also,
ja. Ja, für andere Leute, die dann Spaß haben und einhupfen dürfen.
Ja. Und ja, das war echt so ein bisschen eine schwierige Zeit und da habe ich dann auch mit Paragliden angefangen. Das habe ich einfach immer schon gedacht, dass ich das irgendwann machen will, habe da aber nie eigentlich einen Stress gehabt und neben Radlfahren wäre es sowieso nie ausgegangen und Kohle habe ich auch keine gehabt zum Anfangen. Und ja, du, dank meinem Bürojob habe ich mir dann ein bisschen was zusammen erspart, dass ich die Ausbildung machen kann, also dass ich halt den Flugschein machen kann.
Da bist du dann aber richtig eine Kipp da, gell?
Und das hat mir dann komplett Zeit. Also, ja. Mit Radlfahren war dann immer noch weniger, aber dann habe ich einfach so einfach ganz was Neues gehabt, wo es scheißegal ist, wenn du schlecht bist, weil du einfach, einfach Anfänger bist. Und das finde ich schon mal geil, wenn du einfach was komplett von neu wieder lernst. Und ja, das Fliegen an sich ist ja sowieso, ja, also keine Ahnung, gibt wenig auf der Welt, was ich mir geiler vorstelle, wie Fliegen.
Okay, aber nehmen wir Paragleiten dann. Wann war jetzt der Punkt,
wo du
immer noch nicht?
Ich weiß nicht ganz genau, wie lange ich es dann wirklich gemacht habe bei Backjump. Ich habe zuerst eine Zeit lang eben das Grafiker-Ding gemacht und das habe ich dann schon gemerkt, dass also einerseits war es einfach extrem zart, die Bürohacken machen. Dann war es noch ein bisschen schwierig für mich, weil also ich habe das schon halbwegs auf die Reihe gekriegt, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin einfach nicht wirklich voll richtig gut in dem Ding, also in dem Grafiker-Dasein. Also so auf die Reihe gekriegt, ab und zu ein bisschen gestruggelt, ab und zu ein bisschen YouTube-Videos schauen müssen, wie ich jetzt irgendwas zusammenbringe. Und es war gleichzeitig noch ein anderer Freelance-Grafiker, der eigentlich so mehr so Visualisierungen gemacht hat für Backjump. Der schon, ja, keine Ahnung, der schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder was in der Branche ist und halt richtig gut eigentlich ist. Und der hat dann so ein bisschen, also quasi ja, genug vom Freelance-Dasein gehabt und wollte halt auch wieder Festanstellung haben. Also haben wir jetzt mich als so semi-guten Neuling-Grafiker gehalten oder halt einen, der halt wirklich ja, komplett weiß, was er macht. Aber das ist eben so ein bisschen, ja, also ein bisschen eine sketchy Situation für mich. Und dann haben sie mir aber angeboten, dass sie statt einem Grafiker-Job, weiß nicht, wie man die Arbeit nennen wird, im Endeffekt bin ich dann einfach zu den Kunden hingeschickt worden und habe denen ihre Bags aufgebaut, habe die eingeschult, wie sie mit dem Ding umgehen müssen und aber gleichzeitig noch Fotos und Videos machen können. Also das war dann eigentlich meine neue Arbeit bei Backjump zu der Zeit. War dann eigentlich cool, weil dann bin ich wirklich zu den coolen Projekten einfach wirklich dazugekommen. Bin da, keine Ahnung, gestört viel durch die Welt geflogen. So ein richtiges Jet-Set da. Das ist komplett gestört. Ich glaube, ich dreimal im Monat in England und in Südafrika und in Island und überall. Also keine Ahnung. Einfach überall auf der ganzen Welt, wo die Dinger verkauft worden sind, bin ich halt nachgeflogen. Also eigentlich komplett gestörter Job, aber ja, macht mal alle in einer bestimmten Zeit und irgendwann ist einfach too much. Und ja, nebenher halt volle Paragleiten, wenn ich halt daheim war, wenn es halt irgendwie gegangen ist. Und das war dann schon so ein bisschen, habe ich schon so innerlich ein bisschen gemerkt, dass es einfach irgendwann einmal clashen muss, weil es einfach zu viel wird einfach alles. Und dann hat es mir halt mit dem Paragleiten reingeclasht und dann war erst mal vorbei.
Das war ein satter Unfall, gell?
Das war nicht so geil.
Du wolltest von wo starten und bist dann beim Start angeschmiert, oder was ist da genau passiert?
Ja, es war mit einem ganz kleinen Schirm, also mit einem Speedflyer, die generell schon ein bisschen schwieriger zum Starten sind. Bin halt eigentlich einfach gleich schnell nach der Arbeit so auf meinen Local Biker Lauf gelaufen und wollte einfach noch mal schnell runterfliegen, bevor es halt dunkel wird. Startplatz war dann schon so ein bisschen im Schatten, und wenn es so schattig wird am Berg, dann hat man oft so ein bisschen so einen leichten Rückenwind, das ist einfach so die kalte Luft, was dann absinkt. Und das habe ich wohl schon realisiert, dass das ist. Ich habe gedacht, wurscht, kommt man schon weg. Also habe ich davor auch schon gemacht, hat auch funktioniert. Aber habe es in der Situation einfach ein bisschen zu lax irgendwie den Schirm aufgezogen und habe einfach zu lang gebraucht für meinen Start. Also quasi für meinen Start länger braucht, dass der Startplatz lang war, und der war dann halt irgendwann aus, und dann sind halt irgendwie steiler geworden und steiner gekommen. Und ich bin
das muss ein scheiß Gefühl sein, wenn das Ding nicht zum Tragen anfängt.
So normalerweise, du ziehst den Schirm auf, du fängst an laufen und dann merkst du den Zug am Gutzeug, merkst, wie du immer leichter wirst, und das ist eigentlich eh das Geile, so, also der Startvorgang an sich. Aber da hat der Zug halt einfach gefehlt und ich bin einfach so quasi ins Leere gelaufen.
Und wo hat es dich da geprägt?
Ja, das war jetzt kein richtig steiles Gelände, so einfach so abschüssiger, so einfach so ein Hang halt, der einfach immer gröber wird, und einfach irgendwann liegen halt dann so wirklich so größere Felsblöcke drin, wo man normalerweise schon immer in der Luft war, aber da durch den Rückenwind und weil ich da halt so lange gebraucht habe für meinen Start, bin ich da einfach nur nicht erflogen, aber da ist dann trotzdem schon eine brutal hohe Geschwindigkeit drauf. Und bist auch so in so einer
Vorwärtshaltung.
Ja. Und ich bin eigentlich da so ziemlich einige Köpfe in die Steine.
Was ist da? Da hat es dir richtig geholt.
Ja, das war echt nicht so geil. Also ich habe natürlich schon einen Helm aufgehabt und alles, aber ich bin da so komisch eingestellt, dass ich eigentlich alles gleich aufs Gesicht gekriegt habe. Und hab da echt so, keine Ahnung, Schädel, Basisbruch, Nasenbein, Kiefer, alles Mögliche. Also alle möglichen Knochen, was da im Gesicht sind, waren irgendwie so.
Warst du bei dir? Also bist du oder hast du dich ausgenockt?
Ich war nie bewusstlos, was eigentlich nicht so ganz.
Aber wie fühlt sich so ein Gatschgesicht an? Wenn das gespürt, oder?
Das war jetzt nicht so komplett. Also die Knochen waren halt gebrochen, aber das war jetzt nichts. Dass da irgendwie was komplett Eindruck gewesen wäre oder so. Die Nasen hat halt volle Blierte da, aber ich habe mir eigentlich gar nicht so gedacht, dass es so schlimm ist. Also, keine Ahnung, weil ich nie bewusstlos war, kann es ja nicht so schlimm sein. Und hab da noch meine Freundin, also jetzt Frau, die Anja, habe ich angerufen und so, hey, mir hat es hingehauen, ich glaube, ich habe mir, glaube ich, die Nasen gebrochen, vielleicht müssen wir dann ins Krankenhaus fahren, so, ich gehe mal zuvor runter.
Also Fierce Hand, das hat alles passt.
Alles passt, das war wirklich nur der Kopf.
Alter.
Dann habe ich dann mal angefangen, so meinen Schirm wieder in den Rucksack irgendwie einstopfen. Zuerst habe ich sogar mal kurz überlegt, ob ich nochmal starten probieren soll, weil spart man sich halt doch einen Haufen Zeit, wenn man in einer Minute runterfliegt oder zwei Stunden runter geht, so auf die Art. Dann habe ich festgestellt, dass das vielleicht doch nicht ganz so die gute Idee ist. Ich habe dann so angefangen, so meinen Schirm in den Rucksack einstopfen. Dann habe ich gedacht, wo eigentlich das ganze Blut so herkommt, ist mir irgendwie da nicht so ganz eingegangen, weil, also ich war jetzt nicht bewusstlos, aber so ganz hell war ich, glaube ich, auch nicht mehr. Und hab dann angefangen, da den Berg da runterlatschen, irgendwie einfach alles so mühsam. So, es hat einfach so gefühlt, alles ewig dauert und einfach komplett anstrengend. Irgendwann haben wir dann nochmal die Anja angerufen und gesagt, ey, irgendwie, glaube ich, komme ich da nicht mehr runter, ob sie vielleicht die Bergrettung rufen kann, was eigentlich auch nicht ganz logisch ist. Dann hat sie die anrufen müssen. Sie hat natürlich nicht ganz genau gewusst, wo ich bin und was halt abgeht und so. Und hat dann im Endeffekt, hat das glaube ich 3 Stunden gedauert, bis sie im Krankenhaus war. Und da sind sie dann draufgekommen, dass ich halt irgendwie Flüssigkeit im Gehirn habe. Und
gelegt.
Lauter so nicht so coole Sachen, halt, die halt echt richtig ernsthaft sein können.
Bah.
Und dann halt, Intensivstation, und das war dann echt so.
Aber war das kurz vor knapp und so?
Es war eigentlich so komisch, weil sie war ja immer da und ich habe das alles mitgekriegt und ich habe mir gedacht, ja, so schlimm kann es nicht sein, weil ich immer ganz normal denken kann. War eigentlich ganz.
Das hast du in dem Moment geglaubt, oder? Dass du normal denken
kannst? Nein, ich glaube auch so. Also ich habe da danach dann mit der Anja geredet und mein Bruder ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Die haben das jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt da komplett neben der Spur gewesen wäre. Und habe so ein paar Schmerzmittel gekriegt, das halt eben für die Verletzungen her, dass man halt die Schmerzen einfach nicht so arg sind und dann halt einfach chillt. Das war echt nicht so schlimm eigentlich, aber was die Ärzte dann halt eben so gesagt haben, da eben, weil das ein offener Schädelbasisbruch war. Also es war jetzt nicht offen in dem Sinn, dass da irgendwie Knochen ausgeschaut hätten oder so, aber das, keine Ahnung, nennt man irgendwie so. Durch das, dass eben Luft ins Gehirn reingekommen ist und was weiß ich was alles, das hätte dann halt echt, wenn es blöd hergehen hätte können, dann hätte halt auch, keine Ahnung, da hätte man dann halt irgendwie, weiß ich nicht, was da alles passieren kann, hätte man halt irgendwie, keine Ahnung, was für Anfälle kriegen können und bist da du kannst du halt richtig in die Kindheit zurückballern lassen oder was, wenn es halt blöd hergeht. Und das hat mich dann echt gestresst, weil ich dachte, wäre jetzt häng ich da, eigentlich geht es mir gut, aber du weißt halt nicht, wenn du am nächsten Tag aufwachst, ob es dann immer noch so ist. Und ja, im Endeffekt ist dann nichts passiert. Das ist alles wieder, also man hat dann, ja, den Oberkiefer hat man operieren müssen, ein paar Platten reintun. Bei der Augenhöhle haben sie auch was machen müssen, aber im Endeffekt war das dann eigentlich relativ easy, abgesehen davon, dass halt einfach sau knapp war.
Hast du gemerkt dann, dass du irgendwie eine depressive Verstimmung gehabt hast oder solche Sachen?
Nein, also so, und da bin ich echt froh, also so von meinem Wesen oder so, da habe ich gar nichts gemerkt, dass sich da irgendwas verändert hat, weil also, ich kenne ein paar so Fälle, auch bei uns so, also aus meinem Kreis, wo das halt nicht so gut ausgegangen ist und die halt echt, ja, das sind dann einfach andere Menschen.
Andere Menschen waren, ja. Ich kenne ja auch welche.
Das ist echt krass, ja.
Ich kenne auch welche, die halt einfach wirklich dann mit Depressionen oder halt nach einem schweren Aufschlag auf den Kopf halt mit Depressionen zum Kämpfen kommen. Und auch dann, wenn sie selber merken nicht, dass sie ein Wesen verändert, aber der Partner oder so merkt es.
Voll, ja.
Hat er das zu denken gegeben? Also so grundsätzlich hast du dann nur mehr so diese, weiß nicht, diese Lebensfrage gestellt, so, für was bin ich eigentlich da, was möchte ich machen, was will ich, wo will ich hin? Weil es ist schon ein arger Einschnitt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Weil also, du hast das auch gesagt, irgendwie, die hat es nicht, du hast das schon gespürt im Bauch, dass eigentlich schon nicht mehr so passt.
Also, wo ich da eben auf der Intensivstation gelegen bin, ist dann so ein Doktor dahergekommen, so, ja, im Paragleiten ist das passiert, aber ja, das wirst du jetzt wohl eh lassen. Dann habe ich so gedacht, Paragleiten lasse ich sicher nicht, weil das war irgendwie so, nicht wie bei dem Sturz jetzt mit den Knie, was ich vorhin erzählt habe, dass das einfach so, ja, einfach ein dummer Unfall war, da habe ich genau gewusst, das war einfach ein Fehler von mir. Also ich habe das ja gecheckt, dass die Bedingungen da nicht ganz perfekt sind und ich habe einfach sagen müssen, ja, ich starte es einfach nicht. Und deswegen hat mir das jetzt vom Fliegen her überhaupt nicht gestresst irgendwie, dass sowas nochmal passieren kann, weil ich einfach genau gewusst habe, was der Fehler war. Aber ich habe einfach gedacht, ich muss einfach so generell halt im Leben was ändern, weil.
Aber Speedflying tust du nach wie vor?
Ja.
Okay.
Bin ja, sobald es halt wieder gegangen ist, bin ja straight wieder gegangen und hab mir, also sicher war ich nervös und so und ja, bin ja manchmal immer noch, aber es war jetzt nie so, dass ich mir dachte, boah, ich will das jetzt nicht mehr machen oder ich kann das nicht mehr machen oder so. Aber ja, weil halt meinen Job dann kündigt, weil ich halt gemerkt habe, also kann ich jetzt sicher nicht sagen, dass mein Job da schuld war, dass das passiert ist. Ich habe einfach gemerkt, irgendwo steuert das Ganze auf eine Sackgasse hin und ja, die Sackgasse war jetzt halt dann der Unfall in dem Fall. Aber dann eben, wo ich glaube ich in einem Krankenstand war, kündig, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr, geht nicht mehr. Und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, so ganz genau gewusst, was ich dann machen soll. Und dann hat das mit dem Schellband angefangen. Eigentlich mehr oder weniger so aus dem Unfall aussehen. Weil wir da dann halt, wo die Leute das halt mitgekriegt haben, alle möglichen Leute halt geschrieben haben, unter anderem eben auch dann der Peter, der Feinbach, einfach leider, was passiert ist, wie es mir geht und gute Besserung und hin und her. Und ich habe dann halt ein bisschen hin und her geschrieben und gesagt, ey, ich suche wieder einen Job. Und aus dem aus ist das dann eigentlich entstanden, dass ich dann für ihn gearbeitet habe, eine Zeit lang.
Aber noch nicht als Selbstständiger?
Nein, da war ganz normal Angestellter. Also war ich dann Projektmanager oder was. Hab da dann meine ersten wirklichen Trailbau-Projekte dann angefangen.
War das so absurd, ab und zu, ich musste einfach auf die Pfeife fahren. Dass
du ja, eigentlich war das einfach ja, Zufall. Also es ist eigentlich aus einem Zufall entstanden, das Ganze.
Also habe ich nicht gewusst, dass das so eigentlich dann, also ich habe diese Geschichte natürlich nicht gewusst, aber dass das dann also diese Einleitung war für deine Trailbau-Karriere.
Also ich habe mir schon gedacht, ich hätte vielleicht schon irgendwie gern was in die Richtung machen, aber eben so wirklich jetzt so das Jobangebot und so ist eigentlich, kann man sagen, aus dem Unfall entstanden, ne?
Und dann hast du aber gleich einmal, also dann warst du ja, dann bist du selbstständig geworden. Oder warst du angestellt, weil Schladming war ja dein erstes richtig großes Prestigeprojekt oder war das Lienz?
Ja, also zum Trailbauen, also bei Alpreif habe ich 2017 angefangen. Bis 2017 haben wir dann den ersten Trail in Lienz gebaut. 2018 dann den Oberland Trail in Lienz, also den Sagan Trail. Das habe ich eben noch ganz normal als Angestellter für Alpreif gemacht. Ja. Und ja, also das war, also mit dem Peter verstehe ich mich nach wie vor voll gut. Habe auch gern für ihn gearbeitet. Es war einfach logistisch einfach ein bisschen schwierig, weil ich halt in Tirol war und die Firma in Schladming. Und ja, war dann einfach wieder voll viel unterwegs, was ich eigentlich gerade beim Job davor eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich meine, es war ganz was anderes, weil ich da bei Backjumel nur zwei Tage da, also komplett all over the place. Und dann war es halt beim Trailbahn, war es ja wirklich dann ein Projekt, wo es wirklich länger fix an einem Ort war. Das war dann schon was anderes, aber es war einfach logistisch einfach trotzdem ein bisschen umständlich. Es hat also ein bisschen, also eigentlich daraus entstanden, weil eben Alpreif ein paar Sachen in Sölden gemacht hat, wo ich dann das erste Jahr noch viel dort war, wo das einfach Sinn gemacht hat. Und das ist dann aber, ja, ist dann immer weniger geworden und hat sich dann ein bisschen mehr da so in den Osten da verlagert, nach Oberösterreich. Und ja, das war dann einfach logistisch ein bisschen Sache einfach. Und
zum Wurbauer Kogel und das alles, oder?
Genau, ja. Ja, da fahre ich halt fast 5 Stunden hin oder was. und Alpreif war jetzt nicht komplett auf Trailbauen spezialisiert. Also wir haben
es wäre so Infrastrukturerbauung, ja, oder?
So Bikepark, Betrieb, haben wir die ganzen Verleihcenter und alles Mögliche. Und da habe ich dann auch immer wieder halt ausgeholfen und das war dann halt an. Also ich wollte halt dann wirklich Trails bauen. Das war halt einfach das, was ich machen wollte. Und da hat es dann, ja, ich wurde es dann in Schladming mit der Jumpline angefangen hat, das war dann auch wieder so ein bisschen eine schwierige Situation. Also ich mag jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, aber es hat eigentlich zuerst nicht so ausgeschaut, dass dort Alpreif das Projekt kriegen und dann war eigentlich sonst nicht wahnsinnig viel andere Projekte in Aussicht irgendwie, wo ich wirklich bauen hätte können. Und dann habe ich gesagt, ja was, dann muss ich halt kündigen und quasi schaue halt selber, dass ich irgendwie eigene Projekte oder was kriege. Und dann hat es auf einmal geheißen, ja, Alpreif kriegt doch die Jumpline in Schladming, aber ich habe da schon gekündigt und es hat aber geheißen, sie kriegen es nur, wenn ich es baue. Dann hat Peter gesagt, ja, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich mich so selbstständig gemacht. Keine Ahnung. Und dann haben wir uns einfach halt nochmal zusammen. So. Also, wenn man es genau nimmt, war die Jumpline nicht, jetzt technisch gesehen, nicht mein Projekt. Aber ich habe halt ja, quasi die Umsetzung gemacht. Ja, das kann man wohl sagen.
Also, naja,
bin auch nicht so.
Ja, aber also ich habe es schon irgendwie als dein Projekt gesehen. Ich meine, sicher mit Alpreif, aber ich habe die als führende Hand dahinter.
Sicher, es war von dem einmal Projekt, dass ich einfach fürs Trail Design zuständig war und halt, ja, halt beim Bauer einfach, der Bauer einfach über mich gelaufen ist. Das auf jeden Fall, ja.
Ich habe jetzt eine kritische Frage. Bis zu dem Ohrensprung geht die Jumpline brutal gut. Also bis zu dem Ohrensprung. Beschissen, dann kannst du die Jumpline bei 9 Jumps nicht beschreiben. Aber dieser eine Sprung, wo du dann auf dieses kurzen Pistenstück rausfährst, also und dann kommst du in den allerletzten Teil.
Aha. Kannst gar nicht kritisch sein.
Hey, da verrecke ich mein Radl, da komme ich nicht drüber.
Ja, ich verstehe dich. Bin ja wirklich absolut nicht happy damit. Und es gibt viele Sachen bei der Jumpline, was ich damals anders machen wollte schon, was unterschiedlichste Gründe nicht kennen habe. Heute würde ich noch viel mehr Sachen anders machen, auf jeden Fall. Und ja, man will ja nicht zu viel sagen, aber das letzte Stück Aussehen nach der Pistenquerung, das war eigentlich nie so geplant. Das hätte eigentlich nie so kommen sollen und war von Anfang an zumindest mir bewusst, dass das nicht funktionieren wird.
Aber ihr habt 99 Sprünge gebracht.
Ja, um die 99 Sprünge ist da gar nicht so gegangen. Es war eigentlich, naja, es war einfach von Schladming aus, die haben ja zu der Zeit die Bahn angebaut und haben da so ein riesiges Loch gehabt bei der Mittelstation, wo sie, keine Ahnung, wie viel 1000 Kubikmeter Erden gehabt haben, die sie loswerden haben müssen. Und es war eine Vorgabe, dass die in der Jumpline verbaut werden müssen. Und es war eigentlich der Plan, dass diese, also es gibt ja die Jumpline und die Monster Jumpline. Und das war eigentlich ursprünglich was so gedacht gewesen, dass diese Monster Jump Sections irgendwie viel mehr auf die ganze Line verteilt werden. Irgendwie. Und es war dann einfach logistisch zu zach, das ganze Material da auf den ganzen Berg zu verteilen. Und irgendwann haben sie einfach gesagt, passt mir auch das ganze Material jetzt einfach da unten rein, ich mach was draus.
Okay, aber es ist schön mal zum Herren, wie sowas passiert.
Mir war von Anfang an klar, es war eigentlich gedacht, wir machen die Jumpline bis zu der Pistenquerung und danach geht es so Pump Trail oder was aus zum Lift und fertig. Und für das hat es ja passt. Aber dann war einfach so, ja, wir hauen jetzt das Material rein und machen was draus. Yeah.
Wenn du vorstellst, hallo, ich bin der Matthias Gaber, Trailbuilder, und es fragt dich, wer was hast du es baut, was sind die Projekte, die du sagst oder am liebsten vorzeigst?
Kommt auch an, wer fragt.
Ein möglicher Arbeitgeber.
Ich habe schon lang die Jumpline in Schladming gesagt. Aber es mittlerweile, ja, ich meine, das ist jetzt 5 Jahre her, also keine Ahnung, das nehme ich jetzt einfach nicht mehr als aktuelle Referenz her, weil es hat sich bei mir so viel weiterentwickelt, generell beim Trailbau so viel weiterentwickelt, dass ich, ja, also war auf jeden Fall ein geiles Projekt, aber mittlerweile, ja, haben wir schon andere Sachen gebaut, das muss mir mindestens genauso sein. Also Schladming hat halt einfach das Prestige-Ding. Ich finde zum Beispiel die Trails in Lienz, was wir mit dem René gemacht haben, taugen mir voll gut. Aber Lienz kennen halt einfach noch nicht so viele.
Nein, Lienz ist wirklich cool. Hey. Ja. Überhaupt diese obere Sektion, also ich war vor 3 Jahren oder so, also 4 Jahren dort. Ich muss jetzt ja wieder mal zum René schauen. Keine Ahnung, wie es da geht. Aber die obere Sektion war so flowig und die hast du damals, glaube ich, gerade einmal fertiggestellt gehabt. Und die war echt so, so cool.
Voll.
Und einfach, du kannst echt eine Woche, ganze Woche einen Spaß haben.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das Business Trail Building? Weil eigentlich stelle ich mir das extrem grausig vor, wie im Baubusiness irgendwo. Man will das Beste haben, aber am wenigsten Geld zahlen, idealerweise. Und also ich habe das Glück gehabt, den Nico Wink kennenzulernen. Der wird halt gebucht wegen seiner Wink Creations.
Ja, ja.
Und da willst halt diesen Stil quasi haben.
Ja.
Und der hat sich halt diesen Namen schon gemacht.
Ja.
Ist es bei dir auch so, dass man sagt, hey, wir wollen einen Gaber, weil der hat das und das und das baut? Oder muss man da jedes Mal drum kämpfen, dass man dann doch einen Auftrag irgendwie kriegt?
Also so wie sich der Wink gerichtet hat, der hat das schon richtig geil. Also ja, der kann sich halt wirklich aussuchen, glaube ich, was er machen will und wo er Bock hat und wo er einfach die geilsten Möglichkeiten sieht. Jetzt so kann ich es. So weit bin ich definitiv noch nicht. Aber
noch nicht.
Noch nicht, ja. Aber ich finde schon, dass ich da ziemlich, dass ich es ziemlich gut erwischt habe. Ich muss es nicht irgendwie irgendein 0815-Projekt machen, wo man leider mit dem Preis gedrückt wird, gerade dass ich irgendwas habe. Also ich habe es jetzt in den letzten Jahren eigentlich schon immer ganz geil erwischt, dass ich eigentlich wirklich zu geile Projekte gekommen bin, auf die ich wirklich Bock gehabt habe und möchte auf jeden Fall so beibehalten. Und Ja, also es passiert schon immer wieder, dass ich wirklich kontaktiert werde und sage, wir haben die und die Line für dich gesehen, deswegen hat man gern, dass du irgendwie sowas machst. Und das, ja, das zahlt mir dann schon auf jeden Fall.
Kärnten war ja auch letztes Jahr, das habe ich sehr cool gefunden. Die sind extrem bemüht, die vom Würst Trail Center, ich habe keine Ahnung.
Lake Bikes,
ja. Da bin ich ja auch Jumpliner gefahren.
Ja, wobei die Jumpliner ein bisschen, das ist auch wieder so ein bisschen ein Spezialfall.
Funktionieren tut es gut.
Ich finde sie voll geil, aber das war halt auch nicht mein Projekt, leider. Also leider, da bin ich als Subunternehmer dazu gekommen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es mein Projekt war, wo ich prinzipiell nicht unbedingt so ein Problem damit hätte. Also wie es in dem Fall gelaufen ist, war es vielleicht nicht ganz so cool. Also jetzt vielleicht auch nicht so ganz die Credits, was ich gerne hätte, dass wir die Line eigentlich gebaut haben mit dem Luca und mit dem Boldi, dass das eigentlich unser Ding war. Jetzt mittlerweile, also jetzt seit heuer mache ich eigentlich nur komplett eigene Sachen, wo es halt wirklich meine eigenen Projekte sein, also wo ich quasi der Generalauftragnehmer bin, oder wie man das sagt, weiß ich nicht genau.
CEO.
unter anderem auch eben, wie das letzte Ding da Subunternehmer gelaufen ist, weil es einfach, ja, ich hole mir ja auch immer Leute dazu, was für mich bauen, und das wird dann auch, also wenn ich dann irgendwas veröffentliche oder so, dann wird es einmal ganz klar halt, wird da jeder, der was da irgendwie mitbaut hat, wird dann da ganz klar erwähnt, und das war jetzt halt in dem Fall nicht ganz so.
Trailbauer. Na,
was ja prinzipiell voll okay ist, weil es war ja nicht mein Projekt, deswegen passt es ja voll. Und,
ich glaube, dass sich dort einfach auch extrem Sorgen gemacht wird wegen diesem brutalen Konkurrenzkampf,
was du, ja, auf jeden Fall. Also, verstehe ich vor dem auch voll, und hat im Endeffekt alles passt und so, aber ja, hat mich halt dann auch dazu bewogen, dass ich einfach schaue, dass ich wirklich mein eigenes Ding mache und ich der Chef bin.
Was steht an? Großartiges. Hast du das Projekt da ums Eck gekriegt? Machst das du? Den Dürrenberg?
Nein. Aber ja, nicht. Ich habe mitgekriegt, dass da was passiert, aber da kann ich Ausschreibungen oder irgendwas kriegen. Aber seit letztem Jahr wohne ich erstens wieder in Reuter daheim, also sind wieder ganz zurück heimgezogen, und da tut sich jetzt auch momentan richtig viel Trailbau-mäßig, was mir richtig zahlt.
Oder nicht in die Auen.
Nein, nicht in die Auen, aber dafür legal, was ziemlich gut ist. Und nein, das finde ich echt cool, weil das wirklich Sachen sein, zum Beispiel wie im letzten Jahr ein Flowtrail in Lamas baut, wo daneben ein Single Trail ist, den wir vor 20 Jahren oder was schon gefahren sind, wo wir halt einfach, das war glaube ich meine erste Gondel-Bike-Experience überhaupt, wo wir damals auch gefahren sind, und jetzt kann ich da selber Trails bauen, das finde ich schon extrem geil, und da sind wirklich ein paar richtig coole Sachen im Entstehen, in der Zugspitz-Arena. Da wird das ja ziemlich sicher auch noch was passieren. Ein anderes großes Projekt, auf das ich jetzt ziemlich viel gesetzt hätte, was eigentlich im Sommer geplant gewesen wäre, ist leider verschoben worden auf nächstes Jahr. Kann man jetzt auch gar nicht so viel darüber sagen, weil das noch ziemlich geheim ist. Aber wenn das kommt, wie es geplant ist, dann wird es richtig, richtig sick.
Boah, ich bin jetzt aber neugierig.
Kann ich dann später erzählen. Jetzt noch keine Namen nennen oder was, weil ja, das war eigentlich fix angesagt, dass es heuer gebaut wird. Sind ein paar Sachen jetzt dazwischen kommen, die aber auch cool sein. Aber ja, diese Line muss jetzt leider noch ein Jahr warten.
Ich bin echt neugierig, ich bin da ganz schlecht, aber ich halt den Mund.
Nein, ich mag halt auch nicht irgendwelche Sachen da in den Raum werfen, was halt nicht ganz fix sein. Und das ist generell.
Das kann mehr kaputt machen, als das hilft.
Ja, und das ist generell im Trailbauen, also. Mir taugt die Arbeit richtig gut, und ich finde das richtig geil, dass ich da was gefunden habe, was mir einfach komplett erfüllt und komplett zahlt, und dass ich vor dem leben kann. Aber die Planungssicherheit ist wirklich ein Ding, was absolut scheiße ist in dem Business.
Aber wie managt man das dann, dass du sagst, okay, hey, wenn ihr das storniert, müsst ihr irgendwas zahlen, weil man das Zeitfenster, das wird nicht funktionieren, leider oder?
Nein, es sind so, also es sind so viele Projekte, so, was irgendwie so herumschwirren und so, ja, machen wir fix, aber muss man ja schauen, dass da wirklich was 100% confirmed ist und Vertrag unterschrieben und wirklich ganz 100% fix ist, das ist oft so kurzfristig davor, das ist richtig, also richtig übel. Wo man jetzt, ja, also kann es auch nicht an Auftraggeber einfach die Schuld geben und sagen, ja, macht mal, keine Ahnung, plant mal besser oder was, weil einfach so viele Faktoren einspielen mit Genehmigungen und Grundeigentümer und Finanzierung und kommen einfach so viele Sachen, was einfach der Auftraggeber selber auch nicht komplett in der Hand hat, dass es, ja, dass die Planung echt oft ein bisschen schwierig ist.
Wie viele so Projekte, kann man das so sagen, wie viele so Projekte du machen musst, dass du als Trailbuilder tatsächlich jetzt auch gut davon leben oder davon leben kannst? Dass du da eine kleine, feine Firma hast, muss man sagen, hey, ich muss 4 Projekte umsetzen oder kannst du das nicht sagen?
Es hängt eher vom Volumen ab. So unterschiedlich, es hängt einfach vom Umfang vom Projekt ab. Ich mache eigentlich wirklich ausschließlich fast wirklich Trailbau-Sachen, also wirklich, ich sage jetzt mal, Trails auf dem Berg, ist ja wieder komplett was anderes, als wenn ich jetzt einen Pumptrack baue oder was weiß ich was. Mir taugt das einfach besser, also generell von meinem Wesen her, ich bin einfach lieber auf dem Berg unterwegs, bin im Wald und ich finde es auch vom Bauen her einfach geiler, weil ich jetzt, ja, über Flowtrails wird auch viel geschimpft, aber passiert halt einfach momentan gerade recht viel. Finde ich ja prinzipiell okay, wenn man noch trotzdem noch andere Sachen, wenn man die anderen Sachen nicht vergisst, so wie handbaute Trails oder Jumplines oder whatever. Bin einfach lieber im Wald unterwegs, weil einfach vom Bauen her, da läuft einfach alles ein bisschen sicher wieder vorgegebene Linie, auf der ich bleiben muss, aber da ist einfach viel mehr, da kann ich nicht jeden Roller, jede Kurve alles fixfertig ausplanen. Das läuft ja, einfach, da muss ich einfach mit dem Gelände mitgehen und das ist viel, also im Endeffekt viel Improvisation.
Wie geht's dir da, wenn du jetzt sagst, hey, du zimmerst da diesen Trail, aber da ist jetzt erst Vorarbeit, oder? Diese oberste Schicht einmal auf Zeiten legen, oder? Dann 7 vorbereiten, Trail bauen und dann halt so fährst du durch den Wald durch. Wie ist da so quasi deine Erfolgsquoten, wenn du sagst, du ziehst jetzt einmal deine Spur durch und dann rollst du das erste Mal mit dem Radl? Wie oft denkst du, war scheiße, das habe ich jetzt, den Roller habe ich mir falsch vorgestellt oder falsch geplant? Ist das oder ist es beinahe so, dass du denkst, okay, ich spiele das mit dem Bagger und dann wird es ja passen?
Mittlerweile funktioniert das aus dem Bagger aus echt ziemlich gut. Also ich habe am Anfang, also wo ich mit Backern angefangen habe, du musst ja erstmal das Backern an sich lernen, meine, das ist ja wieder was Eigenes, aber das immer nur vom Backer aus der gleichen Sicht irgendwie zum Segen, das ist relativ sachähnlich, also da so alles richtig einzuschätzen. Sicher kannst du aussteigen und du steigst jetzt auch nicht alle 5 Minuten aus und keine Ahnung, dann bringst du auch nichts weiter. Aber das habe ich mittlerweile echt gut irgendwie ins Gefühl kriegt, dass ich das aus dem Backer aus schon gut einschätzen kann, ob das jetzt gerade einen Sinn macht, was ich da mache oder nicht. Und sage mal, ja, also es ist echt selten, dass ich wirklich, dass irgendwas komplett daneben geht. Und wenn dann eher, weil irgendwie dann auf einmal, keine Ahnung, weil man von irgendeinem Felsen oder was kommen ist, wo man dann irgendwas deichseln muss, was man eigentlich nicht ganz im Sinn gehabt hat, weil es einfach gerade nicht anders geht. Aber ich sage mal, wenn ich das Material habe, was ich brauche zum Bauen, dann passt das eigentlich.
Was sind die durchschnittlichen Meter, die du am Tag ziehst? Kann man das so sagen, dass man sagt, hey, ich schaffe 10 Trailmeter am Tag? Oder?
Das ist ja extrem 20. Unterschiedlich. Kommt erst einmal extrem auf, was für ein Trail das überhaupt sein soll. Also wenn ich jetzt eine Jumpline mache, dann einen anderen Fortschritt, als wenn ich jetzt einen Flowtrail mache oder was. Aber weiß nicht, von was reden wir? Jetzt vom.
Ich glaube, dass das ehrlich gesagt ein bisschen so vorgeben wird von der. Wenn du jetzt sagst, hey, du hast da einen Streckenabschnitt, für den. Dir wird ja Zeitrahmen gegeben, oder?
Ja, also eigentlich machen wir den Zeitrahmen selber. Also ich muss das Projekt da durchkalkulieren für mich. immer so wissen, muss durchkalkulieren, wie lange ich für was brauche, dass ich weiß, was ich verlangen muss. So.
Aber wie viele Fehler hast du am Anfang gemacht, bis du dachtest,
also das ist echt eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen. Und ja, weil ich das Glück habe, dass ich schon jetzt viel Erfahrungswerte halt sammeln habe können über die Jahre, wo es noch nicht quasi dann auf mich zurückfällt, wenn es nicht passt. Und ich schreibe auch immer, egal was ich gebaut habe, egal ob ich es als Subunternehmer gemacht habe, wenn es auf Stundenbasis gezahlt worden ist, ich schreibe immer auf, was ich gemacht habe und wie lange ich dafür gebraucht habe, dass ich da einfach, das hilft mir dann einfach für meine eigenen Projekte besser einzuschätzen, wie lange ich dann eben für einen Flow-Trailer oder für einen Jumpliner oder was auch immer brauche. Jetzt, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel einen Flow-Trail baue und ich weiß, dass ich gute Erden habe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass ich 50 Meter Fighting-Trail am Tag habe.
Wie viel? 50?
Ja.
Oha.
Das ist aber gar nicht mal übertrieben viel. Also es halt auch, weil wir halt schon eher, sage jetzt mal, aufwendiger bauen. Also wirklich viel halt drauf schauen.
Boden aufbauen, so Sachen.
Naja, und halt wirklich gescheite Roller aufbauen und gescheite Steilkurven bauen und so. Es gibt bei Trailbau, was das an irgendeinem Pseudo-Flow-Trail, keine Ahnung, 150 Meter am Tag ausballern. Aber das schaut dann halt dementsprechend aus. Und das ist halt auch das große Ding für einen Kunden oder was, dass ich jetzt beim einen kostet dreimal so viel wie beim anderen. Wie kann das sein? Und dann nimmt man billig an. Und ja, auf die Qualität. Da muss sich halt jemand schon wirklich gut damit auseinandersetzen, dass er halt die Unterschiede dann auch sieht. Und im Idealfall schaut er sich halt die Projekte, was jemand gemacht hat, schaut er sich halt an und dann sieht er schon, wie die Preise entstehen. Aber das ist bei uns schon ein ziemlich großes Thema, da würde man sagen.
Mm. Erzähl mal vom Hike and Fly. Das ist eine Sache, die ich am liebsten bei dir beobachte.
Ganz was anderes wieder. Wieder ganz was anderes.
Ja, das ist nämlich was, wir haben jetzt schon echt lang geredet, nämlich. Und ich bin daran sehr interessiert. Das ist eigentlich sowas, wo ich mich selber mal irgendwann sehe.
Ja.
Ich liebe Wandern, aber ich mich zipfe das runtergehe an.
Ja.
Also, und da stelle ich mir das einfach so herrlich vor.
Also alles, was du vorstellst, wie geil es sein kann, genauso gut ist es. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Also es gibt für mich keinen geilen Ausgleich zum, ja, wenn ich den ganzen Tag im Backer sitze oder so, wenn ich am Abend nur irgendwo auf den Berg aufspringe, dann noch einen geilen Sonnenuntergang, hab was gemacht dabei, habe mich angestrengt und kann dann einfach innerhalb von, ja, 5 Minuten oder was, wieder unten am Auto sein. Und hab dabei noch was richtig Geiles erlebt.
Das betreibst du mit Ski. Mit dem Hund, den nimmst du mit. Frau alles. Nimmst du mit.
Alles.
Nimmst du alles mit. Hey.
Ich hätte ja gerne mal mit.
Na, das stelle ich mir richtig, richtig herrlich vor.
Nein, es ist wirklich, ja. Es gibt einfach keine geile Art, sich auf die Berg zum Bewegen, als wäre so mit dem Schirm. Also, ja. Das Aufgehen, ja, ich kann einfach voll komplett abschalten, hoch Musik dabei, hoch irgendeinen Podcast an, was auch immer. Bin dann auf einem geilen Berg oben und ja, breite dann meinen Schirm aus und dann bist du einfach, ja, in der Luft und komplett frei.
Und dann hoppst du zwischen, rennst da wieder auf, fliegst weiter. Du hast ja da schon, ich hab das vor ein, zwei Jahren mitgekriegt, da hast du irgend so ein Riesenprojekt gehabt.
Ja, also du kannst das auf so viele Arten machen. Du kannst einfach irgendwo aufgehen und einfach ganz gemütlich runtergleiten, ohne dass irgendwas passiert. Du kannst mit Speedflyer, kannst du voll die Hardcore-Line geben oder mit dem großen Schirm Thermik fliegen, also kannst du irgendwo aufgehen, drehst dann in der Thermik noch weiter auf, kannst dann einfach komplett woanders hinfliegen, kannst du da 100 Kilometer weit fliegen oder noch viel weiter.
Würde dich sowas wie X-Alps reizen?
Die Idee auf jeden Fall, aber also das Level, was bei X-Alps abgeht, ist eine komplett andere Welt. Also
das kannst du als Laie gar nicht sagen, wie irre das
ist. Das, ich habe mir das auch gedacht, so, wo ich mit Fliegen angefangen habe, boah, das ist schon cool und keine Ahnung und schaut geil aus, aber also was da wirklich dahinter steckt, das kann man wirklich erst begreifen, wenn man das wirklich lang selber betreibe, weil die einfach körperlich so abartig fit schon mal sein müssen, dass sie überhaupt den Pace drücken und dann aber fliegerisch auch noch so, also das ist nochmal so eine andere Welt von jenseits von irgendwas, was ich mache. Also die fliegen in Bedingungen, wo einfach kein normaler Mensch oder irgendwie dran denken würde, einen Schirm auszupacken, fliegen die dann noch stundenlang durch die Gegend. Einfach, dass sie halt ihre Meter machen.
Ja. Ja. Von Salzburg noch?
Mittlerweile geht es von, also heuer ist von Kitzbühel zum Mont Blanc und zurück nach Zell am See gegangen. Also so die Ursprungsidee war ja von Salzburg nach Monaco. Und ich habe dann über die Jahre immer wieder verschiedene Turnpoints, weil die sind einfach irgendwann zu schnell geworden. Also irgendwann waren einfach so schnell in Monaco, dass einfach das Rennen irgendwie zu kurz war. Und dann haben sie einfach immer mehr Turnpoints einbaut. Und dass sie halt länger brauchen, dass sie eine kompliziertere Strecke haben. Und dann zum Schluss waren sie dort auch nicht schnell. Und jetzt haben sie einfach, jetzt müssen sie einmal quer durch die Alpen und wieder zurück. Und sogar da. Also das sind, keine Ahnung, wie viele 1000 Kilometer und das haben sie...
Alter, wie viele Höhenmeter hätte ich untermachen?
Das ist abartig, also das ist wirklich abartig.
Du machst das im kleinen Ausmaß. Aber eigentlich auch für einen normalen Menschen in einem großen Ausmaß.
Ja, aber es muss ja nichts...
Die, was du da gehabt hast, die war schon irre. Ich weiß nicht, ob die vor 2 Jahren war, ich glaube, das war... Weiß nicht, ich habe das nur übers Internet mitgekriegt.
Ja.
Weil die war schon massiv.
Ja, das zahlt mir ab und zu, aber es muss ja nichts so Großes sein, das ist einfach... Ja, einfach so kleine, so Mini-Abenteuer sind einfach da genauso geil. Also, das, ja, das kannst du einfach wirklich in jeder Form machen, was dir gerade irgendwie einfällt.
Kannst du das jemals wieder weg vorstellen, quasi? Ist das sowas wie, glaubst du, Biken, wo du irgendwann einmal sagst, hey, jetzt habe ich es satt? Kann man da überhaupt so ausbrennen, außer man haut sich die Birne so an wie du? Aber
ich will es mir mal nicht vorstellen, aber es ist bei mir generell, Fliegen und Radlfahren, das sind einfach so ein paar Sachen, die man einfach nicht vorstellen kann, generell einmal zum Lassen, weil ich schon immer wieder über die Jahre so sind Leute zugekommen und dann einfach wieder komplett weg vom Fenster gewesen. Also wie eben der Elias zum Beispiel, der war da so krass drinnen und dann einfach irgendwann zum Sagen so, passt, jetzt bin ich einfach durch mit dem und das einfach gar nicht mehr zu machen.
Keine Fuhi.
Also ich meine, ich respektiere es, aber ich kann es einfach nicht so ganz nachvollziehen. Und sicher habe ich auch mal die Phase eben gehabt, wo ich einfach keinen Bock mehr gehabt habe. Aber ja, für ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr maximal oder so, aber das ist ja dann nicht weg aus meinem Leben. So. Eben das gar nicht mehr zu machen, das ja, geht mir nicht ein. Ich finde, das ist mir zu wichtig.
Das lauert auch noch in meinem Leben auf mich, das weiß ich. Das ist echt was. Wir sind einmal auf so einen Berg aufgegangen und da ist einer mit so einem ganz kleinen Rucksackl neben uns so vorbeigelaufen und wir sind gerade oben angekommen. Der hat echt nur dieses Babyschirmmittel da rausgezogen. Der hat einen kleinen Rucksack gehabt, wie wir zum Wandern. Eine Aussie und weg war er. Und das ist echt, ich meine, der war ja glaube ich auch in 2 Minuten, 3 Minuten wieder unten, aber das hat so herrlich ausgeschaut. Und irgendwie, wenn du das auch irgendwie live siehst, wie einer da so weggleitet, dann das ist sowas, wo ich schon gern zum Drama anfange.
Voll. Also es gibt ja mittlerweile echt einen Haufen Radlfahrer, was das angefangen haben.
Ja, ich brauche noch ein bisschen.
Ja, das finde ich auch das Geile am Fliegen. Es hat einfach keinen Stress. Das, wenn du es mit 50 anfängst, ist es auch noch früh genug. Das ist scheißegal. Wie du das machst, ist ja voll wurscht. Und ja. So einen kleinen Rucksack irgendwo auf dem Berg aufgezahnt und einfach mit einem ganz normalen Schirm, der ganz gemütlich fliegt, das kannst du immer machen.
Ich weiß nicht, ob ich nicht ein bisschen zu unkonzentriert bin. Also ich glaube, man muss halt schon eine gewisse Reife haben und das ernst und ja, einfach da sehr sorgfältig sein. Und ich bin halt schon ein brutaler Pfuscher teilweise. Und
ja, das sagen eh viele, aber ich weiß nicht, das schaust du dann, also... Ich meine, um was geht's? Wenn du deinen Schirm auslegst, die Leinen kontrollieren, sicher musst du da genau sein, aber da bist du ja gar nicht genau. Also ich glaube nicht, dass dir das da einfällt. Also, ja, passt schon.
Vorher mit den Karten, mit den Ski drüber.
Keine Ahnung. Also ich glaube, das macht schon allein dein Überlebensinstinkt mit dir, dass du da halt aufmerksam bist.
So. Bin auch mit Tandem Paragleiten gewesen und da war so ein bisschen ein unruhiges Wetter. Mhm. Also nicht unruhig. Ich meine, für ihn war es komplett normal, aber das hat so ein bisschen gezogen. Ja. Hey, und da ist mir die Pumpen angefahren. Also bis man dem Material einmal so vertrauen kann, glaube ich, ja, dauert schon eine Zeit, oder? Oder ist man da am Anfang nicht dauernd paranoid, so, hey, was war das? Was ist das für ein Zug gewesen?
Wieder? Also am Materialvertrauen, ja, ich glaube, das ist sowieso gleich mal, weil du weißt, dass das zeigt, das ist ja alles, keine Ahnung, wie oft geprüft und getestet, also da weißt du eigentlich, dass da nichts hat. Aber so, dass, wenn du in der Thermik fliegst und dann ruckelt es auch so um, das ist schon komisch auf jeden Fall. Wobei das, glaube ich, wenn du im Tandem als Passagier mitfliegst, dann ist das nochmal viel unkontrollierter und komischer. Also wenn ich mit der Anja zum Beispiel Tandem fliege, die fliegt ja selber auch. Das machen wir einfach zusammen, was cool ist. Ab und zu einmal, aber sie fliegt ja selber und sie sagt auch, wenn sie vorne als Passagierin sitzt und einfach nicht weiß, was abgeht, weil ich aber die Steuerleine in der Hand und so, ich kriege viel mehr Feedback vom Schirm. Und ich spüre das als viel, viel, viel schöner wie der Passagier. Und dann gewohnt sich da viel schneller ran.
Bist du schon mal irgendwo beim Gardasee Rettung, also Retter schmeißen gewesen?
Ja, haben wir gemacht, ja, beim Sicherheitstraining, also absichtlich. Das ist komisch, weil da hast du dann wirklich gar keine Kontrolle mehr.
Ja.
Ja. Und das Ding sinkt viel, viel schneller, wie ich gedacht hätte.
Also da ist eine runde Kappe, oder?
Ja, also ich habe keine Rundkappe, sondern so ein... Fuck, jetzt fällt mir schon wieder der Name ein. Ja, das ist einfach so ein viereckiger Schirm, ja. Eigentlich wäre ein Fallschirm. Ja.
Dann hast du am Hintern aber, oder? Oder so an der Hüfte?
Idealerweise hängt das Ding... also du hast den Schirm in so einem Container drin, entweder vor dir oder auf der Seite oder was. Und wenn du ihn ausschmeißt, dann ziehen da so Verbindungsleinen, dass du dann idealerweise so oben, okay, so ober dir hängst, dass du halt gerade drin hängst und nicht in einem Gurtsack sitzen bleibst. So.
Hast du jemals einen Retter in einer Notsituation schmeißen müssen?
Nein, hätte ja ehrlich gesagt nicht vor. Ich glaube nicht, dass das geil ist. Weil wenn ich irgendwo... Also wenn ich einen Retter brauche, dann entweder weil ich irgendein Manöver verkackt habe, wenn man jetzt beim Akrofliegen zum Beispiel, also beim Akrobatikfliegen, da ist das ja relativ normal, aber da macht man das quasi über einer Box, sagt man. Also da fliegst du irgendwo über das Tal aus und schaust genau, was unter dir ist und dann machst du deine Manöver und wenn dann was daneben geht, dann ziehst du deinen Retter und weißt, du landest irgendwo auf dem Feld und bist quasi safe. Aber wenn dir das irgendwo beim Streckenfliegen, wenn du gerade in einer Thermik drehst und die haut den Schirm zusammen, dann passiert das wahrscheinlich irgendwo neben einer Felswand oder im Wald oder keine Ahnung was. Und wenn du dann das Ding schmeißt, dann bist du halt Passagier, dann kannst du das Ding nicht mehr steuern und dann landest du halt, wo du halt landest und dann hängst du, keine Ahnung, irgendwo auf dem Berg, auf einem Baum drauf. Stell dir mal nicht so schön vor.
Nein. Matthias Gaber, möchtest du noch was loswerden? Habe ich was vergessen?
Alles gut, so viel geredet wie schon lange nicht mehr.
Wo finde ich dich, wenn ich sage, hey, ich möchte mit dir einen Trail bauen?
Ich habe eine Website, mgtraildesign.at. Sonst.
Hast du selber gestaltet, also der Werbegrafiker?
Ich habe ein bisschen Arbeit reingesteckt und die Anja als Marketing-Expertin hat mir dann ein bisschen geholfen, dass es alles gleich schaut. Und sonst halt Instagram habe ich nach wie vor nur mein eigenes Profil, also mit meinem Namen einfach, weil ich mir die Arbeit noch nicht und dann wollte ein eigenes Firmenprofil zu machen. Keine Ahnung.
Willst du auch nicht brauchen.
Ich teile einfach meine Arbeit, denen es interessiert, schaut das an und
das ist mal geil. Matthias Gaber, Garber, ja,
genau.
Und MG Trail Design.
Wenn man es finden will, dann findet man es ja.
Hey, danke, dass du die Zeit genommen hast heute.
Danke.
Danke, dass du das
eingeladen hast. Total cool.
Ich mache mir gleich in die Hosen. Ich muss auch dran.